Dieser Bericht wird dazu führen, dass das CO2 ein gefährlicher Schadstoff sei. Das wird sozusagen ad acta gelegt. Die Energiewende ist gescheitert. Alles Blödsinn. Alle Politiker, die sagen, Paris sagt ja, wir müssen auf Null gehen, haben das Abkommen offenbar nie gelesen, sondern erzählen uns immer, wir müssten auf Null gehen, weil Null ist so wunderschön, wenn man alles kaputt machen will. Und da sind sie ja mächtig dabei. Mit dem CO2-Molekül ist Schindluder getrieben worden. Man hat damit Politik betrieben. Man hat die Leute in Angst versetzt. Man hat versucht, da ist man in Deutschland ja immer noch dabei, eine Politik zu machen, die am Ende die Menschen ärmer macht. Ich glaube nicht, dass die EU-Kommission eine Kurskorrektur hinbekommen kann. Dieses kann nur kommen, wenn die Bürger sehen, dass diese Politik sie wirklich ärmer gemacht hat. Und Rundfunkanstalten, die wichtige Nachrichten, wie diese Nachricht aus Amerika, nicht zum Top-Nachricht machen, die haben doch ihren Zweck verfehlt.
Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute freue ich mich, dass wir einen der renommiertesten, interessantesten und kompetentesten Stimmen bei uns in der Sendung haben, wenn es um Umwelt- und Energiefragen geht. Professor Dr. Fritz Fahrenholt ist nicht nur deutscher Politiker, er war unter anderem Umweltsenator der Stadt Hamburg, er ist auch Wissenschaftler, Chemiker, Dr. H.C., Honorarprofessor der Universität Hamburg und auch Bestseller-Autor von mehreren interessanten Büchern, zuletzt von ihm erschienen, ist die große Energiekrise oder eben auch unerwünschte Wahrheiten, was Sie über den Klimawandel wissen sollten. Herr Professor Dr. Fahrenholt, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielleicht gleich zur Sache. Das US-Energieministerium hat unlängst einen interessanten Klimabericht vorgelegt. Er heißt Titel A Critical Review on Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the US Climate. Also quasi eine kritische Studie zu CO2-Treibhausgasen aufs Klima. Worum geht es da im Kern? Was ist die wichtigste Erkenntnis?
Ja, die neue Regierung, also die Trump-Administration, hat 5 Wissenschaftler, die bislang nie zu Wort kamen und von dem Mainstream ausgegrenzt worden sind, gebeten, einen Report zu machen. Trump hatte das übrigens in der ersten Periode seiner Regentschaft schon mal versucht und hat gesagt, wir wollen ein rotes Team und ein blaues Team machen. Blau sollten die sein, die den Weltklimarat-Thesen nachhängen und die vertreten. Und dann sollten 5 ein rotes Team bilden, die sozusagen kritisch zum Weltklimarat-Thesen stehen. Die blaue Seite, also der Mainstream, hat das verweigert in der letzten Periode. Und nun ist eben natürlich die Hutschnur geplatzt und hat gesagt, dann machen wir das alleine. Dann machen wir jetzt, nachdem jetzt 8 Jahre ins Land gezogen sind, lassen wir endlich seit 2009 auch mal die Kritiker der augenblicklichen Klimapolitik und der Klimawissenschaft zu Wort kommen. Das ist insbesondere Ross McKittrick, der ist bekannt durch die Entdeckung des schweren Fehlers des Hockeysticks. Nicht? Danach war ja tausende von Jahren das Klima immer sozusagen gleichmäßig, hat sich nie verändert. Und dann mit dem CO2 ging es nach oben wie so ein Hockeystick. Und er hat nachgewiesen, dass es naturwissenschaftlich falsch war. Und dann Judith Curry, die angefeindet worden ist und aus ihrer Professur sich zurückgezogen hat. Steve Cohen, ein ganz wichtiger Mann, der war nämlich immerhin Energiestaatssekretär unter Obama, und die beiden Atmosphärenforscher John Christie und Roy Spencer, die das weltweite Satellitensystem der Universität Alabama betreiben. Auch denen hatte letztlich Biden versucht, das Geld zu entziehen. So, die kommen jetzt zu Wort und sagen auf 150 Seiten, In der Abwägung zwischen den Vorzügen, die ein höherer CO2-Gehalt hat, und den Nachteilen, die natürlich dadurch bedingt sind, dass CO2 ein schwaches Klimagas ist, so drücken Sie sich aus, und zu einer Erwärmung beiträgt, kommen Sie zum Ergebnis, dass viel dafür spricht, dass die negativen Auswirkungen nicht richtig gegen die Vorteile ausgebalanciert worden sind. Was sind die Vorteile? CO2 ist der Grundstoff des Lebens, ist sozusagen der Grundstoff der Photosynthese. Pflanzen würden nicht existieren ohne CO2. Die Menschen übrigens auch nicht, weil sie die Pflanzen benötigen. Und wir wissen mittlerweile, dass die Erde grüner geworden ist, dass alleine 15% Zuwachs an Reis und Weizen weltweit zu verzeichnen sind, weil mit dem höheren CO2-Pegel natürlich auch die Früchte größer geworden sind. Und man muss sich das mal vorstellen, nicht 15% weniger Grundnahrungsmittel in einer wachsenden Welt. Und da kommen die fünf dann zum Ergebnis, wenn man das alles gegeneinander balanciert, dann ist eine Politik des Verbots von CO2 nicht rechtfertigen. Sie führen dann weiter aus, dass die Modelle zu heiß laufen. Ja? Sie übertreiben das CO2, weil die Modelle kennen keine natürlichen Ursachen. Sie kennen eigentlich nur das CO2 als Ursache für eine Erwärmung. Und natürlich ist CO2 ein leichtes Treibhausgas. Das wirklich Entscheidende ist übrigens Wasserdampf. Das ist das, was die Erde sozusagen so warm macht. Und kommen dann zum Ergebnis, dass das deutlich schwächer ist. Sie greifen auch etwas aus, was John Clauser, der Nobelpreisträger, und mit Verlaub auch ich vor 5 Jahren zum ersten Mal publiziert hat. Ich habe 2021 eine Publikation gemacht, in dem die Bedeutung der Wolken herausgestrichen worden ist. Man kann nämlich zeigen, dass in den letzten 25 Jahren die Wolken dünner geworden sind. Sie lassen mehr Sonneneinstrahlung auf die Erde eintreffen. Und dadurch ist der Treibhauseffekt, der ja eigentlich die Erwärmung darstellen sollte, schon längst abgelöst worden durch diese Wolkenverdünnung. Also eine Größenordnung zu sagen, wir kommen zum Ergebnis, 80% der Erwärmung der letzten 25 Jahre ist der Wolkenverdünnung und der verstärkten Solareinstrahlung geschuldet. Ich meine, das kann jeder in den Wetterdiensten seines Landes nachweisen. Es wird in der Schweiz ja auch mit Sicherheit eine Dokumentation geben über die Sonneneinstrahlung seit 1980. Und da werden Sie feststellen, wir haben 150 mehr Sonnenstunden im Jahr. Ach Gott, und das hat keine Wirkung. Natürlich hat das Wirkung. Es hat zur Erwärmung beigetragen. Und deswegen ist das CO2 in seiner Rolle zu relativieren. Sie sagen natürlich, es ist immer gut, das CO2 jetzt zu reduzieren, aber nicht auf Kosten des Wohlstandes des Landes, und räumen im Übrigen, und damit bin ich dann auch schon fertig, ein, dass oder auf mit dem Vorurteil, dass die Wetterextreme zugenommen haben. Kommen zum Ergebnis, es gibt keine Zunahme der Dürren, es gibt keine Zunahme der Orkane, der Hurricanes, es gibt keine Zunahme der Starkregenereignisse. Und alles das, was natürlich bei jedem Wetterereignis immer wieder zu hören ist in den Mainstream-Medien, ja, das liegt am Klima, zeigen die wunderschön in langen statistischen Reihen, dass das also natürlich ein Auf und Ab ist, aber im Durchschnitt eher stabil ist. Das ist dieses Ergebnis müsste ja jetzt eigentlich in allen Ländern diskutiert werden. Es müsste jetzt, Moment mal, haben wir jetzt wirklich aufs falsche Pferd gesetzt? Haben wir eine Politik des Null? Ich nehme an, in der Schweiz ist das ja auch das Ziel. In Deutschland 2045 CO2 Null. Mit Kosten, die dazu führen, dass wir Wohlstand verlieren, deindustrialisieren. War das denn richtig? Jetzt müsste noch eine Diskussion, passiert aber nicht. Aber dieses Dokument, das übrigens jetzt im Netz steht und jetzt, und das finde ich sehr gut, die möglichen Kritiker aufgefordert werden, nehmt da Stellung zu. Ich meine, so ist Wissenschaft, ja? Man hat eine Position, die zitieren ja auch hunderte von Literaturstellen. Und jetzt wird gesagt, so, jetzt kann jeder Wissenschaftler der Welt auf der Seite sagen, Seite 31, dritter Satz, sehe ich aber anders oder habt ihr falsche Schlussfolgerungen gemacht. Und so muss das gehen. Aber dieser Bericht, und das ist der nächste Schlag, das ist ein Doppelschlag, den die Trump-Regierung macht, wird dazu führen, dass die grundlegende gesetzliche Aussage, dass CO2 ein gefährlicher Schadstoff sei, das wird sozusagen ad acta gelegt. Und das war die Grundlage der CO2-Politik in Amerika. Nicht? Dieses EPA, also das Umweltbundesamt der Amerikaner, die EPA, hat das sogenannte CO2-Endangerment Finding. Der hat gesagt, CO2 ist ein gefährlicher Schadstoff. Und deswegen müssen wir die Kohlekraftwerke abstellen, deswegen müssen wir die Automobile CO2-frei machen. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie für ein Gesetz, für ein Klimaschutzgesetz, wie es es in der Schweiz und wie in Deutschland, wo immer, gibt, ne, gar keine Mehrheit gegeben hätte. Es hätte seit 2009 nie eine Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus gegeben, weil die Kohleländer, Pennsylvania, Massachusetts und die Autoländer wie Michigan, die Senatoren hätten nie zugestimmt. Also hat der Obama einen Trick gemacht und hat gesagt, also wir wollen ja, dass die Politik sich jetzt ändert, wir wollen weg vom CO2. Und das machen wir jetzt in dem Luftreinhaltegesetz. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Luftreinhaltegesetz wird CO2, ich sage es nochmal, der Grundstoff des Lebens, als Schadstoff bezeichnet und ist danach zu bekämpfen und zu reduzieren, wo immer es geht. Das ist schon ein fieser Trick und das wird jetzt korrigiert und es wird mit Sicherheit natürlich bis zum Supreme Court gehen, aber da sind die Mehrheiten Gott sei Dank anders als im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
Zur Einordnung, was würden Sie da generell sagen? Ist dieser Bericht eine gute Nachricht für die Welt oder eine schlechte Nachricht für die Welt?
Ja, es ist eine absolut gute Nachricht, weil mit dem CO2-Molekül ist Schindluder getrieben worden. Man hat damit Politik betrieben. Man hat die Leute in Angst versetzt. Man hat versucht, gesellschaftspolitisch die Deindustrialisierung zu begründen. Man hat versucht, und da ist man in Deutschland ja immer noch dabei, eine Politik zu machen, die am Ende die Menschen ärmer macht. Und deswegen, dass wenn ein Land jetzt sagt, koste was es wolle, CO2-Bekämpfung machen wir nicht mehr mit, dann hat das Folgen auch für Europa. Denn wir dürfen eins ja nicht vergessen. Europa macht 6,5% des CO2 weltweit. Die USA machen 15%. Die Chinesen machen 33%. Und die Chinesen und die Inder und der Rest der Welt sagen, das interessiert uns alles nicht, das geht uns auch gar nichts an. Das ist ja die Schuld der Amerikaner und der Europäer. Fakt ist aber, dass die Chinesen heute pro Kopf und pro Bruttoinlandsprodukt sowieso deutlich mehr emittieren als die Deutschen zum Beispiel oder als Europa. Und wenn man jetzt das alles zusammensieht und dann nur noch 6,5%, also 94% bleiben über, die sollen jetzt sozusagen das CO2-Wachstum stoppen, dann wird langsam klar, dass das ein ziemlicher Blödsinn ist. Denn die Amerikaner haben eins gemerkt. Die Chinesen haben ja im Weltklimarat immer ordentlich in die Kerbe gehauen, haben immer gesagt, auch die Wissenschaftler, die chinesischen Wissenschaftler, die unabhängig sind, ist noch eine zweite Frage, die haben immer das CO2, wie soll ich sagen, nach vorne gepusht. Wir müssen unbedingt was gegen CO2 tun. China ist aber draußen. Denn China ist nach der Devise des, nach der Einschätzung des, der UNO ein Entwicklungsland. Und Entwicklungsländer sind nach dem Pariser Abkommen von allem entbunden. Die müssen vorerst überhaupt gar nichts tun. Das war doch eigentlich eine schicke Geschichte. Ich baue jede Woche ein Kohlekraftwerk in China und sage meinen Wissenschaftlern, aber wenn es auf die Weltklimakonferenzen von Brasilien und sonst wo geht, dann haut ihr mal ordentlich in die Kerbe und sagt, das ist ganz, ganz schlimm und die Welt muss natürlich runter. Aber die Welt heißt die Industrieländer. Also vor allen Dingen unsere beiden Hauptwettbewerbsländer, die Europäische Kommission und USA, die müssen runter. Und wir produzieren weiter Automobile, Batterien, Solaranlagen, Windkraftwerke mit CO2-haltigem Strom. Denn der Strom in China ist zu zwei Drittel Kohlestrom. Das ist doch eine, das ist ja so, als ob sie einen 100-Meter-Lauf machen. Der eine hat sozusagen Spikes und dem anderen haben sie sozusagen Blei in die Schuhe geschoben. Und das hat Trump jetzt erkannt, hat gesagt, der nächste entscheidende Wettlauf wird die künstliche Intelligenz sein. Und das werden nur die Länder ausbauen können, die wettbewerbsfähige, preiswerte Energie haben. Chinesen haben die. Ne? Die haben Kernenergie, die haben Kohle, alles andere, sie haben auch Erneuerbare. Und deswegen ist das jetzt ein, ich würde mal sagen, ein Wake-up-Call, ein Wachruf für Europa, mal bitte die eigenen Bürger nicht zu vergessen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Industrie nicht zu opfern.
Ist das auch ein Wake-up-Call für die Wissenschaft des Westens? Was glauben Sie, was ist die Bedeutung dieses Berichts für die Wissenschaft generell?
Die Wissenschaft kann an dem Bericht nicht vorbei. Nicht? Das Schöne ist ja, dass der Bericht mit Hunderten von Zitaten belegt ist und vor allen Dingen mit Messungen. Das ist ja ganz wichtig. Nicht? Denn wir haben einen Streit zwischen Messungen und Modellen. Die gesamte Klimathematik, die ganze Frage von Null Emissionen im Jahre 2050, wird ja mit Modellen begründet. Und ich wage zu sagen, die Modelle sind unzureichend, denn sie haben es in den letzten 20 Jahren schon bewiesen, dass sie die Entwicklung falsch voraussagen. Sie haben immer gesagt, das CO2 macht durch den Treibhauseffekt es wärmer. Das ist aber gar nicht richtig, denn der größte Teil ist durch die Wolkenverdünnung passiert. Und insofern ist doch viel wichtiger, wenn Messungen und Modelle auseinander driften. Da muss man sich doch nicht die Frage stellen, was dann richtig ist. Es sind immer die Messungen richtig. Immer. Und nicht die Modelle. Wenn sie mit den Messungen nicht übereinstimmen, sind sie falsch. Ganz einfach. Und diese Diskussion wird jetzt kommen. Und ich bin ja sehr gespannt, wie das in Brasilien auf der nächsten Weltklimakonferenz aufgenommen wird. Da kann man ja nicht dran vorbeigehen. Denn jetzt fragen ja zu Recht die Bürger der Länder, Moment mal, es gibt da einen Bericht, der sagt, es wird nicht so dramatisch, wie ihr uns erzählt. Aber ihr habt uns jetzt erzählt, wir müssten in Deutschland innerhalb von wenigen Jahren aus der Kohle, aus der Kernenergie, aus den Automobilen aussteigen, aus der Industrie möglicherweise aussteigen. Und jetzt hören wir da von allen anderen Wissenschaftlern, dass ihr übertrieben habt, uns Angst eingejagt habt, um eure Politik durchzusetzen. Ich glaube, der Damm ist gebrochen durch diese Publikation.
Was glauben Sie, was hat dieser Bericht für einen Einfluss auf den IPCC, auf den Weltklimarat? Was sind da die Beeinflussungsfaktoren, die Zusammensetzung, die Arbeitsweise dieses Gremiums, hat man da überhaupt oder hat dieses US-Energieministerium mit diesem Bericht überhaupt einen Einfluss?
Ja, es ist ja interessant, dass man im Bereich der Klimawissenschaft hat man ja eine ganze Bandbreite. Da gibt es ja Leute, die tatsächlich am liebsten morgen das CO2 auf Null setzen würden. Andere, die sagen, also hier der deutsche Wissenschaftler Marotzke, es gibt keine Kipppunkte, die mir Sorgen machen. Und eher vorsichtiger argumentieren. Also es gibt da natürlich auch eine ganze Bandbreite. Wobei man immer wissen muss, Wissenschaftler, die die Kritik an dem Weltklimarat geäußert haben, kaum eine Chance hatten, irgendwo zu publizieren. Das muss man wissen. Aber der IPCC funktioniert ja wie folgt. Es gibt eine Langfassung, wo alle Publikationen zusammengefasst werden. Ist auch schon ein bisschen gefiltert, aber da steht dann, da komme ich auch drin vor, da kommen auch die Kritiker alle mit ihren Publikationen vor. Und dann gibt es einen Kurzbericht, Summary for Policymakers. Und da sind alle die Fragestellungen, die kritischer Natur sind, wieso gehen die Wolken zurück und es stimmt ja nicht, dass die Ozeane, die Hurricanes zugenommen haben. Warum finden wir das in der Kurzfassung nicht? In der Kurzfassung finden wir nur die jeweils, sag mal, schrecklichsten Nachrichten. Die hat man so rausgepickt. Aus 2500 Seiten holt man sich alles raus, klatscht das in 20 Seiten. Warum ist das so? Weil dieser Endbericht wird von der Generalversammlung verabschiedet und da haben die Staaten eine Stimme. Und da sind natürlich dann die Chinesen, die Entwicklungsländer, die haben die Mehrheit und da geht es darum, möglichst viel Kohle vom Norden zum Süden zu bekommen. Die sind immer für die schärfste Formulierung. Ist alles schrecklich, was der Westen so macht. Und bislang war es so, die Europäer alle natürlich immer hau den Lukas, ja, es ist alles ganz schrecklich. Und jetzt fallen die Amerikaner raus. Das heißt also, die müssen ja schon damit umgehen. Und natürlich werden sie versuchen, das zu widerlegen, aber das wird nicht einfach sein, weil es wissenschaftliche Erkenntnisse können nur durch bessere wissenschaftliche, nicht durch schlechtere widerlegt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zur Tagesordnung übergehen werden, weil es kommt ja noch eins hinzu, das ist dann, darf man auch nicht ganz vergessen, die Chinesen merken jetzt langsam, wenn die Amerikaner sich rausziehen, dann werden sie langsam als Hauptwelt Exportmeister, nicht? Also ich meine, die mit Abstand Nummer eins, Industrienation Nummer eins, sagt ja, ich habe damit nichts zu tun. Sie kommen immer stärker auch unter Druck. Und deswegen, man, es ist das, es wird nicht schnell gehen, weil Sie müssen ja sehen, also da haben ja Tausende, zigtausende von Wissenschaftlern ihre Lehrstühle und ihre wissenschaftlichen Arbeiten finanzieren lassen, da kann ja nicht. Und die Politik würde ja, stellen Sie sich mal vor, die Politik, die würde morgen sagen, oh, jetzt untersuchen wir das mal, wir hätten vielleicht dann doch ein bisschen länger Zeit mit dem CO2-Ausstieg. Aber vielleicht kommt noch etwas anderes hinzu, dass jetzt wieder diskutiert wird über das, was wirklich im Pariser Abkommen vereinbart worden ist. Das ist mir ganz wichtig. Das sollten Ihre Zuhörer auch möglichst vielen anderen weitererzählen. Es wird ja immer so gesagt, ja, Paris, Paris müssen wir einhalten. Und da muss man genau lesen. Das Pariser Abkommen sagt, in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, Und ich weiß auch, warum das da reingekommen ist, weil die Chinesen und die Inder gesagt haben, also vor 2070 fangen wir gar nicht an. Ja? Deswegen steht das da drin. In der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts soll die Emission nicht die Summe des CO2, die durch Ozeane und Pflanzen aufgenommen haben, übersteigen. Das ist Netto Null. Und wissen Sie, wie viel heute von CO2 von Ozeanen und Pflanzen aufgenommen werden? Das ist 50%. Ja, das ist mehr als 50% der Emissionen. Ja, 25% wandern in die Pflanzen und 27% in die Ozeane. Und das heißt, jetzt sagt das Pariser Abkommen, ihr müsst eigentlich nur halbieren. Dann seid ihr clean, weil dann wächst nichts mehr. Ja, weil das ist dann wieder in einem Gleichgewicht. Nicht null. Alles Blödsinn. Alle Politiker, die sagen, Paris sagt ja, wir müssen auf null gehen, haben das Abkommen offenbar nie gelesen, sondern erzählen uns immer, wir müssten auf null gehen, weil null ist so wunderschön, wenn man alles kaputt machen will. Und da sind sie ja mächtig dabei.
Wollte ich gerade fragen, was dieser Bericht für einen Einfluss auf das Pariser Abkommen hat, fällt dieses Konstrukt jetzt gänzlich auseinander? Ist das realistisch? Was glauben Sie?
Naja, das Pariser Abkommen hat ja auch gesagt, und das ist ja der Rettungsanker für die Chinesen, es sollen nur die Industrieländer was machen. So. Und jetzt ist es aber so, wenn Amerika wegfällt mit 15% und da bleiben die dummen Europäer über mit 6,5%. Ja, also von der Schweiz brauchen wir ja gar nicht zu reden. Ich meine, die Schweiz ist der absolute Top-Land weltweit in der Vermeidung oder im Verhältnis von CO2 zu produzierten Gütern und Dienstleistungen. Ja? Absoluter Spitzenreiter. 0,05 Tonnen CO2 pro 1000 Dollar BIP. Ja? Und Deutschland hat schon das Doppelte. Aber China hat das Zehnfache. Ja? Und deswegen glaube ich schon, dass jetzt auch innerhalb des Pariser Abkommens mal diskutiert wird, das kann ja nicht so weitergehen, dass wir Europa, die Schweiz macht das ja nicht viel besser, sich sozusagen mit der CO2-Abgabe unwirtschaftlich macht. Nicht? Wir verdoppeln, verdreifachen ja unseren Strompreis in Deutschland damit, ganz einfach. Und wir belasten unsere Industrie, während China nichts tut.
Was
Dadurch
glaubt?
werden aber im Augenblick Arbeitsplätze in Deutschland, in Europa unwirtschaftlich, werden verlagert in das preiswerte China, das keine CO2-Abgabe kennt. Und dort wird gegenüber Deutschland das Vierfache emittiert, gegenüber der Schweiz das Zehnfache. Das heißt, jeder Arbeitsplatz, der verlagert wird, erhöht die CO2-Emission. Und ich glaube, wir sind an einem jetzt wirklichen Kipppunkt, Kipppunkt der politischen Diskussion. Das ist nicht mehr das ist nicht mehr aufzuhalten.
Was
Dass
glauben
es hier weitergeht. Ich habe jetzt vor 14 Tagen den ersten wirklich wichtigen Impuls gesehen, dass die Industriegewerkschaft Chemie gesagt hat, so geht es nicht weiter. Wir können
gerade.
nicht weiter mit dieser Klimapolitik unsere Industriearbeitsplätze verlieren. 120.000 Arbeitsplätze sind in einem Jahr von Industriearbeitsplätze verloren gegangen und einen Brandbrief an den Kanzler geschrieben und haben gesagt, so, die Klimapolitik ist am Ende. Die Energiewende ist gescheitert. Schreiben die. Das sind ja nicht irgendwelche Leute. Jetzt hoffe ich ja nur, dass der ein oder andere Unternehmensführer sich dem auch mal anschließt. Und das Wichtigste aber, lieber Herr Zeller, ist, dass die Medien das weitergeben. Und da habe ich die größte Sorge. ARD und ZDF kommen ja immer wieder mit ihren Faktencheckern und erzählen, es ist alles falsch, was die, wird jetzt demnächst bestimmt auch passieren. Ja, das sind alles Skeptiker oder irgend sowas. Und Das geht aber nicht nur mit dem Öffentlichen, das wird bei Ihnen nicht anders sein. Ich kann mir vorstellen, dass der SRF da nicht viel besser ist, aber die wichtigsten Zeitungen, FAZ, Spiegel, Süddeutsche, sind voll auf dem Trip. Wir müssen, koste was es wolle, Deutschland deindustrialisieren, damit wir die Welt retten. Und mit diesen beiden Dingen, mit dem EPA, Entscheid, CO2 nicht mehr als kritischen Schadstoff zu betrachten und diesem kritischen Report, ist eine Zeitenwende entstanden.
Was glauben Sie, wie wird diese Zeitenwende, was für einen Einfluss wird dieser Bericht, diese Zeitenwende auf die Energieproduktion weltweit haben? Was wird jetzt Trumpf sein? Wie wird unser Treibstoff, unser ökonomischer Treibstoff quasi jetzt künftig produziert werden?
Sie sehen ja schon die ersten Zeichen bei den Mineralölfirmen, nicht? BP, British Petroleum früher, dann mit dem Zeitgeist Beyond Petroleum, hat jetzt erklärt, das mit der Windenergie, das drehen wir jetzt mal zurück. Wir fördern jetzt preiswertes Erdgas und wissen, der Energiehunger der Welt will gestillt werden. Und wenn Sie dann tatsächlich fossile Kraftwerke betreiben, wird meines Erachtens jetzt endlich auch die Frage der Kohlenstoffabscheidung auf breiter Front kommen. Das heißt also, im Augenblick hat man ja die fixe Idee gehabt, die schwankende Windenergie und die schwankende Sonnenenergie, nicht? Also in Deutschland muss man immer noch mal sagen, an 120 Tagen kein Wind, was mache ich an so einem Tag? Nachts keine Sonne, das wissen wir auch genau, wird sich auch nicht ändern. Also brauche ich Backup-Kapazität. Wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen. Ich kann nur hoffen, dass die Schweizer viel, viel klüger sind und diesen Fehler den Deutschen nicht nachmachen. Und jetzt stehen wir vor der Frage, es geht nur in Deutschland mit Gas und Kohle diese diesen Ener die, die, diese Energie zu bereitzustellen. Und es ist leider so, dass jetzt die Bundesregierung gerade heute einen Gesetzentwurf verabschiedet hat, wonach Gaskraftwerke kommen sollen und die sollen auch mit CCS mit CO2-Abscheidung ausgestattet werden, aber Kohle nicht. Und jetzt frage ich mich eigentlich, was ist eigentlich so falsch an einem Kohlekraftwerk, aus dem kein CO2 mehr kommt? Was ist an einem grünen Kohlekraftwerk schlechter als an einem grünen Gaskraftwerk? Und Deutschland hat Braunkohle, sehr preiswerte Braunkohle, die es wieder instand setzen könnte, ihre Industrie wieder zu revitalisieren. Und deswegen, also mit dem Bericht alleine ist es noch nicht getan, aber jetzt muss das in Politik umgegossen werden. Ich will zu diesem CCS noch eins sagen.
Ja, sagen
Wenn
Sie.
wir das machen würden, die Deutschen und die Europäer, ihre Kraftwerke, ihre Kohlekraftwerke mit CCS auszustatten, das wäre nicht viel teurer als das, was wir an CO2-Abgabe da nach Europa in die Zertifikate stecken, dann würden wir den Chinesen zeigen, wie man es machen kann. Und dann hätten wir wirklich was für die CO2-Minderung bewirkt, wenn wir zeigen können, dass mit grünen Kohlekraftwerken wettbewerbsfähig Strom produziert werden kann, dann würden die Chinesen diesen Weg wahrscheinlich auch mitgehen können. Deswegen ist die Debatte ist noch nicht zu Ende, aber es fällt uns jetzt leichter,
Sie
eine
sagen es eigentlich richtig.
Perspektive zu zeigen.
Sie sagen es richtig, dieser Energiebericht oder dieser Bericht des Energieministeriums ist ein Anfang, aber es ist eben noch nicht die tatsächliche Wende, die muss ja politisch vollführt werden. Glauben Sie, dass da ein Umdenken stattfindet, eine Rückkehr der Vernunft, oder bleibt man in Brüssel, in Berlin, in den politischen Zentren Europas weiterhin energiepolitisch stur?
Für das Erste würde ich Ihnen die zweite zweite Variante sehen. Ich glaube nicht, dass die EU-Kommission eine Kurskorrektur hinbekommen kann. Sie müsste sich ja selbst in Frage stellen. Sie müsste die Politik der Vergangenheit ja in Frage stellen. Das ist ja nicht so ganz einfach. Dieses kann nur kommen, wenn die Bürger sehen, dass diese Politik sie wirklich ärmer gemacht hat und dem Klima nichts geholfen hat. Und deswegen braucht das Zeit. Und zwar folgende Zeit, dass die Amerikaner werden aufgrund dieser Veränderung der Klimapolitik eine Reindustrialisierung bekommen, wie sie sich gewaschen hat. Ja, da wird Aluminium, Kupfer, Stahl und die Chipsproduktion wird wieder zurückkommen. Einfach weil die Energie so preiswert ist. Ja, ich meine, ich bin Aufsichtsratsvorsitzender eines Kupferkonzerns. Wir bauen gerade eine große Fabrik in Amerika. Und ich sage Ihnen, der Strompreis ist ein Drittel, der Gaspreis ist ein Drittel. Das ist so profitabel wie nirgendwo auf der Welt. Und das wird sich niederschlagen in Prosperität des Landes. Und dann wachen Bürger, Medienschaffende, Politiker dann auch auf und sagen, Moment mal, wieso können die das und wir nicht? Warum müssen wir hier leiden? Warum müssen wir den Gürtel enger schnallen? Hört man ja immer allenthalben, jetzt soll der Gürtel enger geschnallt werden, aufgrund einer verfehlten Energiepolitik und einer überhasteten Klimapolitik. Nicht, dass wir uns missverstehen. Ich plädiere nicht für einen weiteren Anstieg des CO2. Das ist schon ein schwaches Klimagas, das sollten wir auch nicht weiter ansteigen lassen. Aber null in 15 Jahren. Das ist so bescheuert, das sieht doch jeder mit dem Krückstock.
Sehen es die Herrschaften auch in Berlin? Sie haben gesagt, Brüssel, ja, da glauben Sie nicht, dass diese Wende der Energiewende funktioniert. Wie sieht es in Berlin aus? Wie wird Deutschland auf diesen Energiebericht reagieren?
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass wir im Augenblick eine Bundesregierung haben, in der die Sozialdemokratie ihre wirkliche Aufgabe, nämlich die arbeitenden Menschen zu fördern und zu schützen vor Übergriffen, ihre Arbeitsplätze sicher zu machen, dass sie dieser Aufgabe nicht nachkommt. Es ist eine faktische Übernahme der Woken-Bewegung durch dieser alten Arbeiterpartei. Das ist das Problem, was Sie wahrscheinlich in der Schweiz genauso haben. Die Facharbeiter wählen ja nicht mehr SPD und die SPD fühlt sich wahrscheinlich auch nicht mehr ihnen verantwortlich. Und deswegen ist die Frage für diese Koalition eher nicht positiv zu behandeln. Da gibt es keine Kehrtwende. Das wird ein bisschen länger dauern. Wie gesagt, ich stelle mir vor, China reüssiert sowieso weiter, weil sie überhaupt gar kein CO2-Pönale zu zahlen haben. Die USA zahlen jetzt auch keine CO2-Pönale mehr, sondern werden rasch industriellen Fortschritt sehen, werden reüssieren. Und bis es sich sowas niederschlägt in Nachrichten und in politischer Realität, dauert noch was. Leider kommt die SPD nicht selber darauf. Wahrscheinlich muss sie durch die Wähler darauf hingewiesen werden. Ich habe da meine Hoffnung nicht aufgegeben, dass sie da auch wieder zur Vernunft kommt. Denn wir haben nur die eine Chance, dass die Politik eine erneute Wende vornimmt, eine Wende für Wohlstand, Arbeitsplätze und eine vernünftige Energiepolitik.
Diese unvernünftige Energiepolitik, die basierte ja grundlegend auf diesem Narrativ des bösen CO2, das jetzt, wie man sieht, aus Amerika gechallenged wird. Was ist aus Ihrer Sicht der falscheste politische Entscheid, der aufgrund dieses eben, ja, vielleicht ungechallengten Narrativs des bösen CO2s, was ist der falscheste politische Entscheid, der jemals gefällt wurde? im Westen, in Deutschland, in Europa? Was sehen Sie?
Also in Deutschland ist der Entscheid, 2011 auf die Kernenergie zu verzichten, der erste Sargnagel gewesen zu Deindustrialisierung. Und das ist nicht einmal mit Klima begründet worden. Ja, das ist ja eigentlich das Gegenteil von Klimapolitik gewesen. Und der für mich viel größere, für Europa größere Fehler, der gemacht worden ist, ist der Weg der Verteufelung des Verbrennermotors, weil wir ja auf dem Weg waren der energiesparenden Benzin- und Dieselfahrzeuge, die ja so sauber waren wie nie zuvor, nicht? Also wenn Sie die ausgestoßene Luft mit der angesaugten Luft eines Diesels vergleichen, dann ist die Luft, die rauskommt, sauberer, als sie reinkommt. Klar, ist da ein bisschen mehr CO2 drin. Aber wenn man schon CO2 reduzieren will, dann muss man es nicht beim Auto machen. Weil das Auto ist von dem Kosten her die teuerste Methode, CO2 zu reduzieren. Da kommen Sie auf 600, 700 Euro pro Tonne CO2, die Sie aufwenden müssen, um eine Tonne zu reduzieren. Und da hätte man von Anfang an sagen müssen, okay, wir wollen das CO2 reduzieren. Wir bauen CO2-Abscheidung in unsere Kohlekraftwerke. Und wir hatten 2009 bei RWE und wir hatten 2011 bei der LEAG zwei Kraftwerke, die eine Pilotanlage hatten zur Abscheidung von CO2. Und das ist durch Grün und dann Rot und jetzt am Ende dann sogar mit großer Mehrheit auch der CDU verboten worden, nicht? Das muss man sich mal vorstellen. Die CO2-Abscheidung, die auch der Weltklimarat übrigens gefordert hat, das CO2 entfernen aus den Abgasen von Kraftwerken und Industrieanlagen, ist in Deutschland verboten. Da fasst man sich ja doch an den Kopf. Da kann ich sagen, das ist wirklich der schwerste Fehler. Und weil man das nicht gemacht hat, musste man dann über die Dörfer gehen und das CO2 teuer bei den Autos oder bei den Haushalten einkassieren. Auch der Haushalt ist sehr viel teurer, was das CO2 pro Tonne an Kosten erzeugt. Und die einfachste Methode hat man sein gelassen und dabei am Ende eine ganze Branche von Weltmarktführern, nämlich Automobilindustrie, aber auch von Millionen von Haushalten unter Druck gesetzt.
Wer ist eigentlich der größte Profiteur von dieser, aus Ihrer Sicht jetzt vielleicht fehlgeleiteten Politik, von dieser CO2-verteufelnden Politik? Wer hat da am meisten profitiert?
Gut, das sind Finanzinvestoren, die natürlich eine ganz neue Anlageklasse serviert bekommen haben, nämlich die garantierte Einspeisevergütung für Solarstrom und Windstrom in Deutschland, aber auch in Europa, weltweit, ist es teilweise kopiert worden, aber für Europa gilt das. Ihr müsst euch vorstellen, das heißt, sie legen Geld an und kriegen vom Staat garantiert, egal ob der Marktwert rauf oder runter geht der Energie, du kriegst immer deine von Anfang an zugesicherte, für 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung. In Deutschland ist das so pervers, dass wenn der Strompreis sinkt, weil zu viel Strom im System ist, also an einem Sonntag ist das hier der Fall, da geht der Strompreis unter Null, negativ wird er. Und trotzdem kriegt der Betreiber das zu versprochene Einspeisevergütung. Ja? Und, oder wenn Windkraftwerke abgestellt werden müssen, dann kriegt er das auch, obwohl er gar keinen Strom produziert. Das ist doch eine ganz herrliche Geschichte. Und das ist so wie, Sie brauchen gar nicht mehr in Aktien zu investieren, sondern Sie investieren in vom Staat garantierte Renditen, Renditepapiere. Das hat eine ganze Finanzindustrie ja dran, Fonds, Banken dran profitiert. Dann hat davon profitiert natürlich auch ein Teil der Wissenschaft, der sich darauf kapriziert hat, sozusagen das zu befördern. Und profitiert haben davon die Länder, die die Arbeitsplätze abgesogen haben aus Europa und Amerika, die nicht verpflichtet waren, etwas zu tun.
Das ist jetzt interessant. Gibt es da hinter diesem Bericht auch eine rechtliche Komponente? Bisher ist man ja davon ausgegangen, dass dieses CO2 des Teufels ist. Das wird jetzt gechallenged. Das ist jetzt gemäß US-Energieministerium nicht mehr der Fall. Wie kann man dieses Netto-Null-Ziel aufrechterhalten? Wie kann man es durchsetzen? Kann man es überhaupt durchsetzen? Gibt es, hypothetisch gesprochen, für Unternehmen, die sich darauf ausgerichtet haben, gibt es da eine Regressionsmöglichkeit, eine Klagemöglichkeit? Wie sieht das aus?
Nein, die Klagemöglichkeit derjenigen, die aufgrund einer falschen Politik und von Gesetzen dann den Kürzeren gezogen haben, die gibt es nicht. Aber es ist natürlich schon zu erwarten, dass auch die Industrie jetzt wach wird, die noch da ist und sagt, Moment mal, wir schauen auf das CO2 etwas anders als noch vor einigen Jahren. Es wird uns aber am Ende nur helfen, wenn uns auch das Klima selbst dabei recht gibt. Also, wenn Sie in den nächsten 5 oder 10 Jahren eine starke Erwärmung, warum auch immer, bekommen, dann werden die Cassandras wieder überhand bekommen und sagen, seht ihr mal, egal was da in dem Bericht drin steht, es wird ja doch wärmer. Ich gehe ja dagegen davon aus, da das tatsächlich auch ein Teil eines natürlichen zyklischen Vorgangs ist, die Erwärmung der letzten 35 Jahre, dass wir einen weiteren dramatischen Anstieg nicht sehen werden. Wir haben ja in den letzten Jahren einige Elemente gehabt. Wir hatten einen großen Wasservulkan, Hunga Tonga, der hat nochmal die Temperatur angehoben. Wir haben den Rückgang des Schwefels durch die internationale Schifffahrtsorganisation. Die haben den Schwefel begrenzt. Dadurch gibt es weniger Schwefel in der Atmosphäre und dadurch werden die Wolken dünner. Das alles lässt mich hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren eher eine Seitwärtsbewegung in der globalen Temperaturentwicklung bekommen. Es deutet sich in diesem Jahr schon an. Es ist
Ich
ja
wollte
schon.
gerade sagen, ich habe gelesen, sie nimmt sogar ab. Stimmt das?
Ja, in diesem Jahr ist sie zurückgegangen. Nicht? Von Januar bis jetzt geht sie, können Sie im Internet sehr schön sehen, von der Europäischen Kommission. Zum Zeitpunkt des Rückgangs wird in Deutschland, in der Schweiz war das ja wahrscheinlich auch nicht viel anders, insbesondere von Grünen und Linken sozusagen werden die Hitzetoten ausgerufen, ne? Und wird so getan, als ob sozusagen wir einen Dürresommer kriegen. Nicht? Also wenn ich hier in Hamburg aus dem Fenster gucke, dann ist das eher Oktober als sonst was. Wir haben, aber das interessiert nicht, was in Hamburg oder in Zürich passiert, sondern interessiert ist, was global passiert. Und da haben wir ein Absenken vom Januar bis jetzt um 0,4 bis 0,5 Grad Celsius. Das Jahr davor war sehr deutlich höher und davor auch. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was die nächsten Jahre denken. Wenn das zusammenkommt, jetzt mache ich mal den großen Bogen. Prosperität in den USA aufgrund dieser Entscheidung und gleichzeitig ein Ausbleiben des von dem Weltklimarat prognostizierten dramatischen Anstieg der Temperaturen. Dann wird es richtig spannend und ich freue mich schon auf die die Äußerung derjenigen, die dann ihre Position der letzten Jahre relativieren müssen.
Das ist sehr interessant. Es gab kürzlich mal einen Bericht vom Wissenschaftsjournalisten Axel Bojanowski, dass die Inseln nicht schrumpfen, sogar größer werden. Jetzt haben wir das mit der Temperatur, dass die nicht steigt, sondern eher gesunken ist. Dann gibt es sogar eine Nachricht, die habe ich kürzlich mal gelesen, dass sogar das Great Barrier Reef
Ja.
dabei sei zu wachsen.
Ja,
Können Sie mal sagen,
sehr
was
gut.
ist eigentlich aus Ihrer Sicht die größte Fake News, die da herumgeistert, wenn es ums Klima geht?
Ja, die größte Fake News ist, durch mehr CO2 wird die Ernährungssituation verschlechtert. Ja, das ist nun wirklich Perversion von Wissenschaft, völlig unbelegt, ja. Natürlich kann man jetzt in so einem Szenario, da gibt es so Extremszenarien, die sagen dann, ja, es wird um 5 Grad wärmer. Ja gut, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann irgendwo auch mit der Ernährung problematisch wird. Aber es ist immer wieder interessant zu wissen, sehen, auch die angeblich sinkenden Inseln, nicht? Die wachsen, ja. Tuvalu ist ein schönes Beispiel dafür, weil die Korallenriffe wachsen. Ja, das ist leider, nee, Gott sei Dank so. Kann man nur sagen. Ne? Also, ja. Also, man darf es nicht verharmlosen. Ich denke schon, der steigende Meeresspiegel ist ein Thema durch die Erwärmung und Ausdehnung. Aber jetzt sehen wir auf einmal, Moment, die Antarktis wächst weiter an Eis und das Meereis in der Arktis geht nicht weiter zurück, sondern hat offenbar den Tiefpunkt erreicht. Ich glaube, das ist schon was mit diesem 30-jährigen Zyklus, den wir da jetzt sehen. Und man wundert sich immer wieder, wie wenig davon in den Schreibstuben und den Redaktionsstuben unserer Medien ankommt.
Das wäre gerade mein letztes Thema gewesen, die Rolle der Medien. Sie haben es angetönt, ARD, die großen Zeitungen, Spiegel, FAZ und so weiter, aber eben es geht auch noch weiter, New York Times und so, da liest man ja nichts über diesen Bericht des US-Energieministeriums. Was ist da los? Warum wird das verschwiegen? Wo sehen Sie da die Motive? Was ist da die Ursachenforschung von Ihnen?
Nun, das ist natürlich schon so, wenn Sie sich die Redaktionen unserer großen Medien anschauen, dann können Sie ja, das ist ja untersucht worden, nicht die politische Neigung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war das eher so 90% der würden Rot-Grün wählen. Es gibt offenbar dort hat sozusagen der Zeitgeist war eben, wir bauen die Welt um und wir sind die Guten, wir gehen voran, alle anderen folgen uns nach und wir retten die Welt. So eine tolle Position, nicht? Wenn man das schreiben kann, nicht? Wenn man muss nur ordentlich genug die Industrie auf die Füße treten, dann hören die schon auf damit und dann wird alles gut. Dieser quasi sozialistische Zeitgeist hat in die Redaktionsstuben Eingang gefunden. Und das ist ganz schwer zu revidieren. Beim öffentlichen Rundfunk sage ich ganz offen, eigentlich nur dadurch, dass man die Zwangsgebühren entfernt. Weil dann müssen die das auch schreiben, was die Menschen gerne hören wollen, was sie wirklich interessiert. Nicht? Und Rundfunkanstalten, die wichtige Nachrichten, wie diese Nachricht aus Amerika, nicht zum Top-Nachricht machen. Die haben doch ihren Zweck verfehlt. Die sollen doch aufklären, die sollen doch nicht unbedingt sagen, ja, die haben recht oder die haben recht, aber die müssen doch sagen, es gibt diesen Bericht, der sagt Folgendes aus. Danach ist CO2 aus Sicht dieser Wissenschaftler nicht so dramatisch, wie andere denken. Das ist doch eigentlich die Aufgabe von öffentlichem Rundfunk und Medien und den Menschen zumindest die Entscheidungsfreiheit zu lassen, welche Schlüsse sie denn dann daraus ziehen. Da
Was?
wird es eben, glaube ich, zu hoffen, dass daraus eine Kehrtwende kommt. Das habe ich, das, das, dann glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das sozusagen aus der Politik kommt, weil die Politik dem Druck der Bevölkerung nachgeben muss und dann werden auch in den Redaktionen der ein oder andere sich umorientieren.
Aber haben Sie das Gefühl, dieser Bericht, der kommt unter die Leute, kommt auch unter die Politiker? Wie macht man den zugänglich? Was würden Sie da vielleicht strategisch, was würden Sie vorschlagen?
Ja, man müsste möglichst schnell eine deutsche Übersetzung machen, um die Barriere auch zu brechen gegenüber. Also die viele Leute, die einfach ein bisschen Schwierigkeiten haben. Es ist ja erstmal Wissenschaft, ja, und dann noch Englisch. Das ist schon nicht ohne. Ich wäre sehr dafür, dass man das möglichst schnell in Deutsch übersetzt und zirkulieren lässt. Also vielleicht wäre das ja mal eine Aufgabe der Weltwoche. Man, das kostet ja nicht viel
Notiert.
Geld, das heute mit DeepL oder wem auch immer übersetzen zu lassen. Auszüge daraus vielleicht auch für den schnellen Leser, das ist die Zusammenfassung zum Beispiel. Immer, das ist eine Seite zu sagen. Das sagen immerhin. Und die zwei, die, also die erste Seite ist wichtig, denn da steht der Stempel der US-amerikanischen Regierung drauf. Das muss man sich mal vorstellen. Das Wappen, ja, das Wappen der DOA ist da und dann kommt das Vorwort und wenn man das in Deutsch lesen würde, dann würde man sagen, Moment mal, was ist denn jetzt hier los? Das kann doch nicht sein. Das habe ich doch alles woanders ganz anders gehört. Ich glaube, das wäre eine der nächsten ganz wichtigen Schritte und ich glaube aber auch, dass wir nicht zu zaghaft sein müssen, denn wir sehen ja, dass die alternativen Medien, da zähle ich Sie jetzt auch mal dazu, dass die mittlerweile eine Stärke haben und eine Einflusskraft, die die herkömmlichen Medien und die Politik unterschätzt haben. Denken Sie an die letzte Besetzung des Bundesverfassungsgerichts, die ist von den alternativen Medien sozusagen torpediert worden. Da ist eine Kraft entstanden, weil die Leute sich nicht mehr jeden Abend nur von ARD und ZDF irgendwelche Märchen erzählen lassen wollen, sondern selber ins Netz gehen und sich auch andere Meinungen anschauen. Und das hat Folgen. Man verbreitet das, es verbreitet sich wie ein Virus und das ist das Schönste, was passieren kann, dass die Menschen sich informieren und Politik in Frage stellen.
Herr Vornhild, ein super Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Zeller.